Hallo und herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass ihr da seid. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll nach unserer letzten Folge. Mhm. Wenn ich jetzt das Tippspiel wieder erwähne, dann wird es auch jetzt nicht besser. Deswegen lasse ich es mal unerwähnt und genieße.
Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich mich sehr für dich freue. Und ich gönne dir das von vollem Herzen, dass du beim Tippspiel an erster Stelle stehst.
Mit Abstand.
Ich finde,
es ist auch entschieden jetzt.
Absolut verdient und ich freue mich sehr für dich.
So, wer nimmt sie ernst? Was hast du genommen? Wo ist Thea? Wer bist du und wo ist Thea?
Ich bin total zen. Ich habe einen doppelten Espresso vorhin getrunken und ich bin am Vibrieren.
Krass. Und dann kommt sowas aus deinem Mund raus. So viel Liebe. Damit kann ich jetzt auch nicht umgehen.
Ich habe eine Einstiegsfrage für dich.
Du planst Schabernack. Deswegen hast du so angefangen.
Zum Beispiel die Einstiegsfrage. Möchtest du sie hören?
Unbedingt.
Du, am besten beantwortest du sie auch. Welchen Rat gibst du anderen und hältst dich selbst nicht dran?
Dass man sich dafür freut, wer im Tippspiel Erster ist? Oder was? Den Tipp habe ich dir nicht gegeben. Ich habe nur an unsere Freundschaft appelliert beim letzten Mal. Okay, aber generell bin ich richtig gut darin, anderen Tipps zu geben, die ich selber nicht einhalte.
Ja, das meine ich ja. Welchen Rat gibst du?
Eigentlich gilt das für alle Ratschläge, die ich gebe. Also mir fällt, ich müsste jetzt eher überlegen, andersherum, welchen Ratschlag gebe ich anderen, an denen ich mich halte? Das wäre schwieriger für mich zu beantworten. Also es fängt an bei Work-Life-Balance, arbeite nicht so viel, dann geht das über, das hängt auch damit zusammen, dass Schlaf was sehr Gesundes ist und 8 Stunden schon sinnvoll sind. Mhm. Mein Körper würde sich erschrecken, wenn ich das täte. ja, also so halt, ne? Weniger Social Media, wobei da muss ich sagen, diese Kommentare, die gingen mir in der letzten Woche. Ich habe es echt gemieden. Ich konnte nicht mehr. Ich habe bei so einem Community-Post von Yeet mitgemacht über das EKD-Gesangbuch. Und da muss ich das jetzt ganz offen mal zugeben. Meine mentale Gesundheit war so am Arsch von den ganzen Kommentaren der letzten Wochen, dass ich nicht einmal, und da gab es hunderte Kommentare unter diesem EKD-Gesangbuch-Community-Post von Yeet, wo ich auch mitgemacht habe, ich habe nicht einmal die Kommentarspalte geöffnet, obwohl es, glaube ich, über 200 Kommentare oder noch mehr sind. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber ich war einfach, ich konnte nicht mehr. Ich musste mich da selber schützen. Da habe ich mich mal, da hätte ich auch dir einen Ratschlag gegeben, an den ich mich letzte Woche auch gehalten habe. Aber da musste ich schon sehr hart an meine Grenzen kommen, um das zu tun. Das habe ich jetzt nicht einfach so schön für mich jetzt eine Grenze setzen können, bevor es zu spät war, denn eigentlich war es schon zu spät.
Aber das stimmt ja hoffnungsvoll, dass du vielleicht doch in der Lage bist, deine eigenen Ratschläge zu befolgen.
Wenn ich so richtig am Arsch bin. Und bei dir? Jetzt beantworte selber mal deine Einstiegsfrage.
Ja, ähnlich. Also achte auf dich.
Guck, wie laut sie lacht.
Das ist ein Ratschlag. Pass auf dich auf. Es bringt niemandem was, wenn du krank wirst.
Na gut, das kann man jetzt auch in einem kapitalistischen Sinne sehen. Also dann würdest du den auch auf dich anwenden. Es bringt niemanden was, wenn du jetzt krank wirst, deswegen reiß dich zusammen,
nein.
Arschbacken zusammenkneifen und zieh durch.
Nein, nicht deswegen reiß dich zusammen, sondern deswegen, also ich sag das
ruh
halt.
Ruh dich aus, bevor du krank
wirst.
Das ist
ein Problem, wenn man Leuten diesen Ratschlag gibt aus dem eigentlichen Grund, nämlich es ist wichtig, dass du auf dich achtest. Das funktioniert ja häufig nicht. Und dann packe ich halt sozusagen als Totschlagargument den Kapitalismus raus und sag, hör mal, also der Organisation, also dem Arbeitgeber bringt das ja auch nichts. Es ist ja lose-lose für alle, wenn du krank wirst, weil du dich zu Tode arbeitest. Das ist dann sozusagen so, und das ist dann kann keiner mehr was sagen. Aber der eigentliche Grund ist natürlich, du solltest auch auf dich achten.
Ja, ja, weil sonst bist du ja schnell bei derselben Argumentationslinie wie unser Bundeskanzler und da wollen wir auch nicht hin. Aber interessant, weil ich frage mich, warum geben wir anderen Ratschläge, an die wir uns selbst nicht halten? Sind das dann echte Ratschläge? Also Ratschläge an sich sind ja, ich habe ja diese Fortbildung in gewaltfreier Kommunikation gemacht und Ratschläge an sich sind ja schon Schläge.
Ah.
Ist ja eigentlich schon generell schlecht, Ratschläge zu geben.
Oh, steckt schon im Namen drin.
Ja, ja. Und daher frage ich mich jetzt häufiger seit dieser Fortbildung, gebe ich überhaupt noch Ratschläge oder rede ich jetzt nur noch über meine Gefühle und Bedürfnisse oder nicht erfüllte Bedürfnisse und lass das dann so liegen bei meinem Gegenüber. Das ist ja eigentlich auch ist schon eine sehr, also bei der Fortbildung habe ich auch gedacht, das ist total sinnvoll. Ich kann das alles total gut nachvollziehen. Ich finde das total richtig und ich halte mich trotzdem nicht dran. So, also, und da frage ich mich, wenn ich Ratschläge gebe, an die ich mich selber nicht halte, meine ich diese Ratschläge, um mal auch ehrlich zu mir selbst zu sein, meine ich sie wirklich ernst oder sage ich das so floskelmäßig? Aber tief im Innern denke ich mir eigentlich auch, weißt du was?
Das muss ich
wenn
jetzt
du nicht
so sagen.
Zeit hast, 8 Stunden zu schlafen, dann lass es bleiben. Dann musst du halt deine Sachen gebacken kriegen und weniger auf dem Handy rumscrollen und dann kannst du auch ein bisschen mehr schlafen. Aber solange du das nicht geschissen kriegst, schläfst du halt nur 6 Stunden. Pech gehabt. So.
Ich glaube, ich habe mich auch darin entwickelt, dass ich tatsächlich weniger Ratschläge gebe, weil ich schon auch mir so ein bisschen verlogen vorkomme. Weißt du, was ich meine? Also erstens finde ich das auch, also dass ich gar nicht eigentlich in der Position bin, anderen Leuten Ratschläge zu geben. Also wer bin ich überhaupt? Ist das nicht so ein bisschen herablassend auch, anderen Leuten zu sagen, wie sie es eigentlich richtiger machen sollten? Ich gefall mir in dieser Rolle auch nicht.
Ich auch nicht, aber trägst du das nicht auch ein bisschen in dir? Also ich bin schon
voll,
auch
ja,
drin.
Ich bin voll besserwisserisch.
Ich bin schon eine total arrogante Kuh manchmal in mir drin und bin froh, dass man das nach außen hin nicht so sieht.
Was ich mir denke und was ich sage, das hat schon was einen Unterschied. Natürlich denke ich mir so, also ich könnte dir jetzt ganz genau sagen, wie es richtig ist, weil ich weiß, wie es richtig ist. Ich bin voll besserwisserisch.
Genau, deswegen.
Aber ich sag's halt nicht.
Als du das gerade sagtest mit den Ratschlägen, da dachte ich mir, ja, so von der Theorie her, aber innerlich denke ich mir schon manchmal, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich hätte schon eine Idee, wie es besser laufen könnte. Also so eine arrogante Haltung, die gefällt mir an mir selber jetzt auch nicht. Ich kann auch gut steuern zwischen Reiz und Reaktion, was jetzt aus meinem Mund rauskommt. Also manchmal auch nicht, aber oft doch auch. Ja, also klappt schon besser als vor 20 Jahren, muss ich sagen. Ach ja, du, ich komme ja gerade aus einer Sitzung heraus, ne?
Ja.
Ich bin ja hier in unserem internen Committee Communication and Fundraising von der VOM, wo wir mit KollegInnen aus unseren Regionalbüros in Indonesien und Tansania und aus Deutschland zusammensitzen und uns Gedanken machen über Kommunikation und auch über Fundraising. Und das wollte ich jetzt auch noch gerade so teilen. Das ist jetzt auch nicht lange nachgedacht, weil to be honest, ich komme aus der Sitzung raus und hier stehen schon die Podcast-Mikros und ich war nicht mal Pipi machen und sitze jetzt hier am Mikro. Also du hast mir natürlich die Zeit gegeben, dass ich noch hätte Pipi machen können, aber das war mehr so eine Selbststeuerung, dass ich dachte, nee, dann wird es auch nicht so lang, wenn ich
wenn du die ganze
Druck
Zeit aufs Klo
Blase habe. So, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte gar nicht über meine Blase reden, sondern über das Thema Spenden. Denn da habe ich nochmal, das ist natürlich immer... Wir haben ja in der VOM auch, also die VOM ist ja eine internationalisierte Organisation von ihrer Struktur her. Das heißt auch, was Spenden angeht, wird ja auch in afrikanischen, asiatischen Mitgliedskirchen viel Fundraising betrieben. Also es ist ja nicht nur, wir sammeln Spenden in Deutschland und geben das in den globalen Süden, sondern auch das ist ja anders so verteilt. Deswegen ist das auch immer ein sehr interessanter Austausch darüber, wie werden Spenden generiert und so weiter, auch in den unterschiedlichen Kontexten. Und da kam mir so in den Sinn, und das möchte ich einmal hier klarstellen, dass mir letztens eine Person begegnet ist, die meinte, dass die Konsequenz meiner antirassistischen Arbeit wäre in Bezug auf White Saviorism. Darüber haben wir viel geredet. Wer das jetzt nicht weiß, was das ist, hört euch eine Folge von uns dazu an oder googelt's. Und dass die Konsequenz daraus wäre, dass man jetzt nicht mehr spendet. Und das dachte ich so, scheiße, so werde ich verstanden? Weil das finde ich jetzt überhaupt nicht. Also ich hinterfrage ja die Intentionen heraus und wie man sich selber dann auch als weiße oder auch als deutsche Person dann zentriert, als wohlwollende GeberIn. Aber ich hinterfrage nicht das Konzept des Spendens, denn natürlich leben wir in ungleichen ökonomischen Verhältnissen aufgrund vieler Ungerechtigkeit in der Vergangenheit, Versklavung, Kolonisation und so weiter. Und natürlich leben wir auf den Kosten derer, die wir über Jahrhunderte ausgebeutet haben. Und natürlich sollte man dann auch spenden. Also das ist keine Konsequenz von Antirassismusarbeit, nicht zu spenden für Menschen, Projekte, whatever, auf deren Kosten wir leben. Und natürlich kann ich auch meinen eigenen Konsum auch anschauen und so weiter. Aber das ist ja der Dreh- und Angelpunkt, dass Rassismus und kapitalistische Unterdrückung zusammenhängen. Mhm. Das finde ich faszinierend, dass man das so denkt, oder?
Ja, ist auf jeden Fall um mehrere Ecken gedacht. Ich kann verstehen, wie man darauf kommt, weil bei der Antirassismusarbeit thematisiert man halt dieses Thema Spenden. Und wenn Leute auch so eine Abwehrhaltung haben, kann das ganz schnell so kommen, dass sie dann sagen, ja gut, okay, also willst du, dass wir nicht spenden oder wie oder was? Ist das die Konsequenz? Aber ja, ich verstehe auch nicht so ganz, wie man darauf kommen könnte.
Naja, und dann dachte ich nochmal, gerade so im kirchlichen Bereich sind wir als Organisation, ja, wir haben jetzt 30 Jahre Internationalisierung gefeiert bei der VM. Das heißt, seit 30 Jahren haben wir eine dekoloniale Struktur. Auch in Deutschland als eine kirchliche Organisation in Deutschland, die das erstmalig und auch einzigartig so voll durchgezogen hat. Mhm. Das gibt's ja sonst so nicht in Deutschland. Ist mir zumindest nicht bekannt. Außer wenn man die katholische Kirche als Weltkirche sieht. In diesem Konzept habe ich aber andere Anfragen dann. Naja, jedenfalls sind wir da ja relativ einzigartig. Und da denke ich häufig, gerade so in Bezug auch auf Spenden und auch auf Beiträge, die wir so auch bekommen, denke ich mir auch, gerade da ist es sinnvoll für uns zu spenden, weil in einer sich mehr diversifizierten Gesellschaft, ist das Wort richtig angewandt? Hätte ich jetzt nicht nachklingen. Ne? Also in einer Gesellschaft, die immer vielfältiger wird, und auch komplexer, sind wir schon eine geile Organisation, muss ich sagen. Und damit wir das auch weiterhin sind und wir bieten auch so viel ja kostenlos an wie diesen Podcast, macht das schon Sinn für uns zu spenden. Und jetzt nicht nur, damit wir uns neue Mikros kaufen, denn wir haben fantastische Mikros, wie ihr hört, sondern auch für allgemein die Arbeit, die wir tun, um als so eine Organisation in Zukunft auch bestehen zu können, auch in einem Land, in dem, wenn jetzt, ich will jetzt nicht zu negativ in die Zukunft sehen, aber die Wahlprognosen sind ja recht auffällig. Und wenn das alles so eintritt wie die Sonntagsumfrage, dann werden erhebliche Gelder gekürzt und dann brauchen wir umso mehr Geld.
Werden ja jetzt schon, ne? Also wenn man schaut, so Demokratie leben und ja, so weiter, das genau. Es gibt ja jetzt schon einen Trend. Oder ein bisschen darüber reden wir auch später.
Ja, jedenfalls, ich wollte auch nur sagen, aus dieser Sitzung komme ich gerade, das sind Gedanken, die mich irgendwie so auch so umtreiben. Ja, gerade so, wenn wir reden ja auch viel über die WM und das ist ja auch so ein Laden mit so sau viel Geld und ja.
Ja, apropos WM. Mm. Wollen wir uns mal den wichtigen Sachen des Lebens widmen?
Nein, wir sagen ja in jeder Folge, dass ja die WM, um die wir uns ja auch drehen, wichtig ist. Aber auch, dass es natürlich auch wichtig ist, andere Dinge auch nicht so untergehen zu lassen. Da kommen wir dann ja auch noch heute zu. Aber ja, kommen wir zuerst zu den Abpfiffen der Woche. Bling, 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 ding, ding, ole, ole, ole. Ja, also, wo fangen wir an? Fangen wir doch bei der paraguayischen Senatorin Celeste Amarilla. Wird sie so ausgesprochen? Sag mal kurz.
Ich weiß es nicht.
Ach shit, hätte ich jetzt auch einfach so stehen lassen sollen, ne?
Ich weiß aber, dass Kylian Mbappé ausgesprochen wird und nicht Mbappé.
Ja, das weiß ich auch.
Nee, ich sage nur, weil das häufig falsch ausgesprochen wird.
Ah, okay. Ja, der ist heiß begehrt bei Panini-Stickern auch. Mhm. Ja, wir haben sie mehrfach. Wusstest du, dass Panini-Sticker, die gibt's ja, also die gab es ja früher in einfacher Ausführung, ne? Aber das ganze kapitalistische Rotz dahinter, das muss man ja jetzt noch mal mehr ausführen. Es gibt Panini-Sticker in einem normalen Layout und dann gibt es jeden Sticker nochmal, jeden Sticker als hier so mit Glitter, mit Silber.
Oh,
ja, genau.
Mit
so.
Holo-Effekt.
Also es gibt
so
sie
wie bei
zweimal.
Pokémon-Karten.
Und man will Mbappé dann natürlich
In
Holo haben. Na klar. Deswegen tauschst du da so lange rum, bis du nicht Mbappé nur als normalen Sticker hast, sondern das, was ihm auch zusteht, als Holo-Sticker zu haben. ich sag's dir, ne, bei der nächsten WM sollen ja die Mannschaften nochmal, Infantino hat es jetzt auch preisgegeben, es wird nochmal viel größer sein, 64 Mannschaften oder so. So ein Panini-Album früher, ne?
Ja.
Das waren ja so ein paar Seiten, das waren Heftchen. Das wird jetzt in Zukunft so eine Bibel. Und es wird ja auch teuer. Also es ist ja jetzt schon teuer. Also, dass man diesen Scheißkapitalismus auf kleine, hilflose Kinder, die hilflose Eltern haben, die dann auch nicht mehr wissen, wann ist denn jetzt hier Schluss und all ihr Taschengeld ausgeben und darüber hinaus und dann handeln wie auf dem, also das ist, naja, gut. Ich bin jetzt über Mbappé auf die Paninis gekommen.
Genau, ja, aber du wolltest was zu der Senatorin sagen.
Zu der Senatorin, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal aussprechen werde. Sie hat über besagten französischen Nationalspieler Mbappé gesagt, er ist ein kolonisierter Kameruner, der vorgibt, Franzose zu sein. Verbittert, neureich, arrogant und hässlich.
Und nicht nur das, sie hat ja noch viel mehr in ihrem Twitter-Rant gesagt.
Unfassbar. Also, dass man sowas sich wagt auszusprechen auch, ne?
Auch so krass, was für Bilder sie da, also dass er irgendwie statt Muttermilch Kokosnussmilch aufgesogen hätte und das Intelligenteste, was er jemals gehört hätte, wären Schimpansen gewesen. Also wirklich krasse
Bilder auch. Sowas von
Bilder auch.
Böse, rassistisch, kolonial, scheiße einfach. Mhm. Also so krass. Ich habe mich ja gefreut, dass Emmanuel Macron hat sich hinter ihn gestellt. Mhm. Es wurde von der Staatsanwaltschaft in Paris auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen die Senatorin und so. Das finde ich alles schon mal total gut. Was ich faszinierend fand, war dann, dass Mbappé dann ja darauf reagiert hat auch. Mhm. Fand ich auch stark. Hat gesagt, sie ist eine verachtenswerte Frau. Und dann, finde ich so geil, dass sie das dann quasi auch so umgedreht hat, ne?
Mhm.
Also dann daraus zu machen, das wäre jetzt irgendwie eine sexistische Beleidigung oder was?
Ja, sie wollte ihn, sie hat so halb zurückgerudert. Hat dann auch gesagt, ja, es sei ihr bewusst, dass Teile ihrer Aussagen rassistisch gewesen seien. Und sie würde ja selber auch Rassismus erfahren, weil sie eben Spanisch und indigenes Blut hätte. Also das sind ihre Worte. Und deswegen auch als Dark-Skin-Person wahrgenommen wird und auch Rassismus erlebt. Und jetzt habe sie sich ja, einige ihrer Aussagen würde sie jetzt zurückziehen und deswegen möchte sie, dass Mbappé sich auch entschuldigt, weil das, was er gemacht hat, sei geschlechtsspezifische Gewalt ihr gegenüber gewesen. Und wenn er sich nicht entschuldigt, dann wolle sie ihn verklagen deswegen. Also so faszinierend.
Und das finde ich schon wirklich faszinierend, wie das dann natürlich auch auf Social Media auch alles dann so ausgeschlachtet wird, ne? Und das so seinen Lauf nimmt. Das ist ja Rassismus und Abwehr Reaktion par excellence, wie man das da sehen kann, kann ich in keinem Vortrag besser beschreiben.
Auch krass, sie hat dann hinterher irgendwann mal gesagt, dass ihr Instagram-Account oder ihr X-Account gehackt wurde, hat dann aber viele dieser Aussagen live im Parlament wiederholt. Also gibt es auch auf Video diese Aussage. Also ganz komisch, wie sie sich da dreht und wendet.
Ja, sie hätte dann noch eigentlich sagen können, dass es Deepfakes waren vielleicht, die Videos. Also hätte man auch noch, also
ach so, ja, das Beratung, hätte man natürlich sagen
können. Hätte sie auch noch heranziehen können. Ja, und das dann hätte ich auch noch mal das Frausein rausgeholt bei Deepfakes, bei dem Thema. Aber ach ja, interessant auf jeden Fall. Aber was ich vor allem auch interessant finde, ist, dass der Rassismus ja durchaus zugenommen hat, generell in der ganzen Berichterstattung. Ja, also es gab vom Monitor gab es so einen Bericht darüber, dass die FIFA selbst ja auch beobachtet hat, dass es 13 Mal mehr beleidigende Posts während der Gruppenphase der WM 2026 stattgefunden haben als im Vergleich zu 2022. Also 13 Mal mehr. Und 11% der Online-Beleidigungen hatten auch einen rassistischen Inhalt.
Mhm.
Und der Überwachungsdienst der FIFA, der löschte seit dem Start 2022 über 30 Millionen beleidigende Posts und Kommentare. Mhm. Für meinen Geschmack hätten sie auch ein bisschen mehr löschen können.
Mhm.
Und also das finde ich nochmal ganz interessant, wie sehr da auch der der Rassismus so zugenommen hat. Ne? Über Jonathan Tah haben wir ja schon gesprochen, dann jetzt Mbappé und dann auch hier, wie heißt er, Lamine Yamal, der ja auch rassistische Kommentare eingesagt hat in Bezug auf eine Gebetsgeste nach einem Tor.
Also antimuslimischer Rassismus.
Genau, und weil er ja eben Muslim ist und dann ging der antimuslimische Rassismus los, ne? Also sondergleichen auch. Unglaublich, was ich, also weiß ich auch nicht so, irgendwie, dann ging es irgendwie auch darum, ne, Spanien ist eine christliche Nation, wo ich so denke, so, oh, also das ist so Spanien, also ich weiß, also ja, ja und nein, ich verstehe, wo es herkommt, aber schwierig. Und das, ja, das finde ich auch nochmal erschreckend.
Ja, und der ehemalige Premierminister Spaniens hat ja jetzt auch nochmal nachgelegt, ne? Also Frankreich spielt ja jetzt gegen Spanien im Halbfinale. Und Mariano Rajoy, der eben, wie gesagt, ehemalige Premierminister Spaniens, hat jetzt auch nochmal das französische Team gelobt. Das ist ja ein tolles Spiel, aber das französische Team spiele halt ohne Franzosen. Also auch, also wirklich prominente Politiker nehmen sich auch sowas raus.
Dass sowas auch so sagbar ist, ne? Mhm. Das finde ich so generell erschreckend, was auch so sagbarer wird. Da frage ich mich gleich, wird so ein Kommentar von so einem hochrangigen Politiker dann auch von der FIFA eingestuft als rassistischer Kommentar? Oder ist das so sagbar, dass sowas gar nicht unter das 13-mal mehr fällt? Weißt du? Also, weil das ist ja okay, dass er das so sagt oder was. Also das ist ja jetzt nicht so offensiv rassistisch und das hat ja auch ein hochrangiger Politiker gesagt. Deswegen wird das auch mit reingezählt in diese Statistik oder kommt das noch on top drauf, frage ich mich so. Das finde ich ja.
Apropos Rassismus.
Ja.
Wusstest du, also ich mache jetzt so einen Übergang. Und zwar gibt es...
Übergänge werden immer besser, wenn man sie ankündigt.
Wusstest du, dass FIFA... also die Abkürzung, für Fix It for Argentina steht.
Das ist wieder irgendeine Verschwörungstheorie, die absolut. Du in
Absolut, seit letzter Woche bin ich in krasse Rabbit Holes gefallen im Internet. Und zwar, also wo ich eigentlich drauf hinaus will.
Mhm.
Es gibt ja diese Theorie, dass Argentinien die Weltmeisterschaft gewinnen soll. Es ist Messis letzte WM.
Ja, wird ja aber nicht.
Und
wird ja Frankreich. Mbappé habe ich auch als Panini-Holo-Sticker zu Hause.
Du hast das Panini-Holo-Sticker?
Also nicht ich, aber mein kleiner Dealer zu Hause.
Naja, auf jeden Fall gibt es halt diese ganzen Verschwörungstheorien und auch die ganzen Hinweise in Anführungsstrichen darauf. Ich bin voll in so ein Rabbit Hole geraten. Also Entscheidungen, die zugunsten von, kannst du online ganz viel sehen, Entscheidungen, die zugunsten von Argentinien gefallen sind, nicht nur im Ägypten-Spiel, was ja wirklich sehr umstritten ist. Mhm. Auch frühere Entscheidungen, Handbälle von Messi, klare rote Karten, die nicht gegeben wurden, großzügig erteilte Elfmeter. Also nur Messi hat mehr Elfmeter, Foul-Elfmeter, als irgendwie alle anderen zusammen und so weiter. Also da gibt's auch krasse Zahlen. Zum Beispiel auch, wie oft eine Karte, gelbe oder rote Karte vergeben wird im Vergleich andere Teams. Und also zum Beispiel gibt es diese Statistik, also England kriegt eine Karte alle 7 Fouls und Argentinien alle 22 Fouls.
Mhm.
Ne, also es gibt so eine ganze Liste darüber und also Argentinien soll stark bevorzugt werden bei dem Ägypten-Spiel, ne, ägyptisches Tor aberkannt, sehr umstrittenes spätes Siegtor von Argentinien. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil du über Rassismus gesprochen hast, wusstest du, dass es bei der FIFA eine offizielle Handgeste für Rassismus gibt?
Nein, natürlich weiß ich das.
Also wurde...
Die geht doch so. Genau. Sieht man jetzt leider nicht.
Also
aber.
Wurde bei einem FIFA-Kongress einstimmig als Teil der Global Stand Against Racism verabschiedet.
Mhm.
Es ist so ein X-Signal mit gekreuzten Handgelenken. und wurde jetzt offiziell im Mai 2024 eingeführt, wurde zuerst bei der U20 Frauenweltmeisterschaft 24 in Kolumbien getestet und jetzt halt für große Turniere weltweit eingeführt. Und dieses Signal gilt als Notrufzeichen auf dem Spielfeld, dass SpielerInnen, TrainerInnen und Mannschaftsverantwortliche in die Lage versetzt, diskriminierende Beleidigungen direkt zu melden. Okay. Und es gibt ein sehr genaues Protokoll, welches die Schiris dann befolgen müssen. Ach, also schön. Wenn jemand diese X-Geste macht...
Können wir das in der Kirche auch einführen?
Naja, Moment. Ist die Frage, ob man sich dran hält. Also es gibt ein sehr striktes Drei-Stufen-Protokoll. Zuerst wird das Spiel unterbrochen, sofort. Dann gibt es eine Stadiondurchsage, dass das Verhalten eingestellt werden muss. Dann wird das, wenn das dann noch weitergeht, dann wird das Spiel unterbrochen. Die Mannschaften werden in die Kabine geschickt. Und wenn es dann noch weitergeht, kann das Spiel abgebrochen werden.
Also, Aber ich verstehe das in der Theorie.
Genau, also das ist dieses offizielle Protokoll dazu.
Und hat schon mal jemand jetzt das X gemacht?
Das erste Mal, dass bei der WM dieses X gemacht wurde, war bei dem Ägyptenspiel.
Gegen Argentinien.
Weil der ägyptische Fußballverband hat auch eine formelle Beschwerde eingereicht, generell über die Schiedsrichterleistung, weil es, wie gesagt, sehr viele umstrittene Entscheidungen gab, die zugunsten Argentiniens führten. Und es gibt halt ein Video, wo während einer hitzigen Auseinandersetzung an der Seitenlinie, wovon es viele gab, scheint Messi etwas in Richtung der Trainerbank zu sagen, woraufhin der Cheftrainer von Ägypten sofort dieses Zeichen zeigt.
Okay.
Und man weiß halt nicht, was Messi da gesagt hat. Da wurden ganz viele Worte gewechselt da. Wie gesagt, es war nach so einer umstrittenen Aussage. Aber er macht sofort dieses Zeichen.
Und dann hätte es die Stadiondurchsage geben müssen.
Statt dass der Schiedsrichter dieses Protokoll verfolgt, gibt er dem Trainer die gelbe Karte.
Der das Zeichen gemacht
Richtig,
hat.
Richtig, der das Zeichen gemacht hat. So, also dieses ganze Spiel
Awareness-Konzept nicht eingehalten.
Dieses ganze Spiel ist, wie gesagt, sehr, sehr umstritten. Überhaupt die Behandlung von Argentinien ist sehr umstritten. Zum Beispiel ist Argentinien ja jetzt, also wir nehmen heute am Montag den 13. auf, Argentinien ist jetzt im Halbfinale, ohne gegen ein einziges Team gespielt zu haben, welches in der Top 15 in der Weltrangliste ist.
Aber das wird doch ausgelost, oder?
Ja.
Richtig. Aber?
Also das ist halt sozusagen die Verschwörungstheorie, dass das halt so fix it for Argentina. Also
ja, gibt es jetzt auch in deiner Verschwörungsbubble noch Spekulationen darüber, was Messi gesagt hat? Das fände ich jetzt auch noch interessant.
Es gibt viele, viele Spekulationen, aber jetzt genaueres weiß man halt nicht. Also lippenlesende Personen haben das jetzt noch nicht entziffern können. Das ist auch alles
mach das
sehr
doch
viel.
Mal bitte. Das fände ich schon sehr interessant.
Zum Beispiel finden auch bisher fast alle Spiele von Argentinien abends statt. Während viele andere Top-Spiele in der Mittagshitze stattfinden mussten. Das ist auch so ein Ding, was dazu beiträgt, dass man sagt, dass Argentinien bevorzugt wird.
Ja, gut, aber die andere Mannschaft spielt dann ja auch abends. Also, weißt du?
Ja, aber
ja, gut.
Also,
ja, ja, ich
ist
verstehe
ein bisschen
das schon.
Auffällig.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht Argentinien verteidigen hier.
Aber das, also ich bin in diese Bubble geraten, in diese Verschwörungstheorie, aber es macht hier dann auch Spaß, sich auch gemeinsam sozusagen zu empören darüber.
Ja, du solltest aber mehr schlafen und nicht so viel.
Ratschlag, dankeschön.
Gerne.
Und dann ist das Ganze für mich auch so ein bisschen gekippt, weil ich, wie gesagt, ich kann mich da richtig reinsteigern in solche Verschwörungstheorien, als ich dann gesehen habe, dass es immer mehr Vergleiche auch in den Kommentarspalten gibt zwischen, es kippt dann irgendwann immer so ins Antisemitische. Also, dass gesagt wird, Argentinien ist das neue Israel. Es gibt so photoshoppte Bilder von Messi, wo er so Schläfenlocken und so einen Gebetsschal trägt, also so ein antisemitische Photoshop-Bilder von Messi und so
Sag
weiter.
Sagt man noch Photoshop eigentlich? Sagt man nicht KI-generiert?
KI-generierte, manipulierte Bilder von Messi,
Deepfakes.
Die ihn als stereotypisch...
Sind doch auch Deepfakes dann, oder?
Ja. Ja, genau. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob Deepfakes...
Ist das nur angewandt für...
Für Videos...
Ach so,
ich weiß es nicht genau.
Ja, egal. Sorry.
Egal, auf jeden Fall, du weißt, worauf ich hinaus will. Irgendwann kippt die Diskussion dann immer, also von dieser... von mir aus legitimen Empörung darüber, über die Bevorzugung von Argentinien, nicht nur bei dieser WM, sondern auch generell, hin ins antisemitische wo es dann für mich dann wieder so ein Geschmäckle bekommt.
Interessant, du bist wirklich deep drin da. Das ja, interessant. Was ich auch über Messi gelesen habe, ist auch gerade nochmal bei der Senatorin und auf Mbappé bezogen, dass das ja auch ein, also anti-schwarzer Rassismus, gerade in Südamerika, ist ja auch ein großes Thema.
Ja, und in Argentinien auch.
Und in Argentinien sogar, especially, genau. Und dass man da eigentlich auch vermisst, dass Messi da auch mal als eine Person, die ja sehr eine breite Öffentlichkeit, viel Einfluss, gerade auf junge Menschen hat und so weiter, hätte Messi ja auch mal, jetzt nicht erst nach Mbappé, sondern es gab schon viele Momente, wo Messi auch mal hätte was sagen können.
Aber das ist wirklich, also in diesem Rabbit Hole, in den ich gekommen bin, habe ich mich auch ein bisschen eingelesen in die Geschichte Argentiniens. Mhm. Und es ist wirklich so, vor 100 Jahren oder so betrug die schwarze Bevölkerungs ungefähr 30% des Landes. Mhm. Und irgendwann über die Jahre oder die Jahrzehnte, Jahrhunderte ist das gesunken auf fast einstellig. Und da gibt's halt viele Gründe für. Zum Beispiel bei den vielen unzähligen Kriegen, die Argentinien geführt hat, wurden immer schwarze Soldaten an die vorderste Front geschickt und so weiter. Und es gab viel Diskriminierung und so weiter. Weshalb es im Vergleich mit anderen lateinamerikanischen Ländern eine extrem niedrige schwarze Bevölkerung gibt. Also im Vergleich zu Brasilien zum Beispiel. Mhm. Und auch, das ist sogar, ich glaube, sogar in der Verfassung verankert, dass Zuwanderung aus Europa extrem gefördert wurde. Also Zuwanderung aus, also Messi ist ja auch, hat auch italienische Vorfahren, aus Spanien, Italien und anderen europäischen Ländern, war ja auch, Argentinien war ja auch so eine sichere Burg für Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Zuwanderung aus Europa wurde extrem gefördert, während die schwarze Bevölkerung extrem unterdrückt wurde. Weshalb die Gesellschaft heutzutage in Argentinien so aussieht, wie sie aussieht. Mhm. Mhm. Und sie sind sehr, sehr stolz darauf, also selbst von sich selbst behaupten viele ArgentinierInnen, dass sie ein europäisches Land sind. Weil sie halt eben, also weil sie viele von ihnen europäische Vorfahren haben.
Ja, ja. Interessant. Das finde ich auch nochmal wichtig, gerade auch um die Komplexität von Rassismus nochmal deutlich zu machen. Finde ich das nochmal spannend, das so auf den Fußball zu beziehen auch. Ja.
Ich hab eigentlich noch zwei Abpfiffe.
Doch, du hast gerade was von Brasilien gesagt und da wolltest du hast was angedeutet, was ich sehr interessant finde. Das möchte ich jetzt auch noch hören, weil ich weiß gar nicht genau, was dahinter steckt.
Anfangs fand ich das eher witzig. Aber je mehr ich darüber lese, desto interessanter finde ich das. Und zwar hat jemand mal herausgerechnet, dass bis auf England, haben bisher nur traditionell katholische Länder die WM gewonnen. Mit Ausnahme, wie gesagt, England, Church of England, Deutschland, das traditionell 50-50 ist. Und man sagt halt wirklich traditionell, also Frankreich ist natürlich jetzt auch kein katholisches Land, aber früher halt so. Das ist erstmal eine interessante Beobachtung, dass bisher nur bis auf die Ausnahmen traditionell mehrheitlich katholische Länder die WM gewonnen haben in der Geschichte der FIFA.
Weil der Papst für die betet wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Und dann gibt es jetzt eine weitere Debatte und zwar hängt die damit zusammen, dass Brasilien ja früher quasi als die Fußballnation Rekordweltmeister und so fort. Es gibt jetzt HistorikerInnen und SoziologInnen, die argumentieren, dass Brasilien früher besser im Fußball war, weil Brasilien früher noch katholischer war. Also früher galt der brasilianische Fußball als Ausdruck der Lebensfreude und der afro-brasilianischen Kultur. Und der strikte, oft konservative Glaube der neopfingstlerischen Kirchen, der in Brasilien extrem zugenommen hat in den letzten zwei Jahrzehnten und auch viele prominente Spieler in der Nationalmannschaft, dass das eben diesen Geist von Spielfreude und Kollektivmentalität untergraben hat. Also früher war die brasilianische Gesellschaft halt fast vollständig katholisch geprägt, aber die Anteil der Evangelikalen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark erhöht,
Daran liegt's.
Und genau, also zum Beispiel das letzte Mal, als Brasilien Weltmeister wurde, 2002, war die Bevölkerung zu 80% katholisch. Und mittlerweile sind es nur noch 55%, während evangelikales Christentum mittlerweile 25-30% der Bevölkerung ausmacht.
Das ist schön. Ich stelle mir gerade ein Reel vor, in dem wir so ein bisschen darin einsteigen und sagen, die Evangelikalen sind schuld.
Daran, dass Brasilien schlechter geworden ist in den letzten zwei Jahrzehnten.
Also
es gibt auf jeden Fall eine Korrelation.
Ich nehme mir jetzt schon vor, nicht in die Kommentarspalten zu schauen und stelle mir vor, wie dieses Video dann von großen evangelikalen InfluencerInnen genommen und zerrissen wird. Mhm. Das stelle ich mir so in meiner Vorstellung interessant vor. Werden wir aber leider niemals tun.
Werden wir nicht tun. Also
finde ich aber
ganz
schön.
Klar an dieser Stelle nochmal gesagt, correlation is not causation. Ne? Also es findet zwar, also das eine muss nichts mit dem anderen
Das können wir einfach behaupten.
Findet aber parallel statt und ich finde es einfach interessant, diese Entwicklung. So. Ein letztes noch.
Ja. Ja, wir können das Real sowieso nicht machen, weil ich habe ja in unserem letzten Podcast, habe ich dann ja als Konsequenz gesagt, dass ich jetzt nur noch Wohlfühl-Content mache. Und das hat Yid ja genommen, diesen Kommentar, und jetzt gepostet und sehr,
ganz
sehr prominent.
Ganz viel Solidarität.
Ja, das war erstmal total schön. Vielen Dank dafür. Aber jetzt steht da, Sarah möchte nur noch Wohlfühl-Content machen. Und jetzt fragt Sarah sich, muss Sarah sich jetzt an so einem Satz, den sie so nebenbei im Podcast gesagt
jetzt
hat und der jetzt aufgegriffen worden ist in einem Post und da so prominent steht, muss ich mich jetzt an meine eigenen Aussagen halten?
Ja.
Das ist ja wie, wenn ich sage, ich esse jetzt 3 Wochen kein Eis, aber dann kann ich ja trotzdem Eis essen, ohne dass jemand sieht. Aber das sieht ja jetzt jeder, wenn ich jetzt mal keinen Wohlfühl. Und was heißt überhaupt? Vielleicht kann ich den Begriff Wohlfühl ja ein bisschen ausweiten.
Also
weißt
ich finde diesen, find diesen Fakt
das
sehr
Wohlfühl.
Witzig.
Ja, es wäre, genau, weil das so amüsant wäre, hätte das auch einen Teil von Wohlfühlcharakter, weil wir kurz lachen würden, aber das Lachen würde uns im Hals stecken bleiben bei den Kommentaren und bei den rechtsevangelikalen InfluencerInnen, die das aufgreifen könnten und uns zerreißen könnten und dann ihre ganze Horde auf uns losschicken. Und dann kommen ja nicht nur die, sondern dann kommen die Katholiken ja auch noch mit, weil ist ja auch...
Naja, also wir stehen da ziemlich gut da. Also die sind ja dann verantwortlich dafür, dass Brasilien guten Fußball gespielt hat.
Ach ja, stimmt. Nee,
also
dann kommen die Protestanten.
Die Protestanten
kommt
beschweren
dann noch alles.
Sich.
Ja, und dann ist Wohlfühl auch schon wieder am Ende. Von daher, lassen wir das. Eieieiei.
Okay,
ja, das heißt jetzt, warte mal, das heißt denn jetzt, wir müssen wieder ein bisschen katholischer werden in Deutschland?
Damit es besser klappt mit dem Fußball?
Mhm.
Vielleicht.
Ah ja. Ja, schwierig.
Und es würde ja auch bedeuten, dass England nicht gewinnt. Was ich mir, also ich finde es ja, also England könnte ja ins Finale kommen, wenn sie gegen Argentinien gewinnen. Und es ist exakt 60 Jahre nach dem letzten Mal, als England gewonnen hat, nämlich 1966 gegen Deutschland.
Mhm.
Und diesmal hätten sie einen deutschen Trainer. Also ich liebe einfach diesen Symbolismus, weißt du?
Ja, ja, auf jeden
Endspiel,
Fall.
Ich hatte
dann wären wir ja doch
mein
noch
Traumfinale wäre
Dank
Frankreich.
Tuchel.
Frankreich gegen England in Amerika, so als History-Nerd finde ich sowas witzig.
Ja, hast du letzte Folge schon
und,
erklärt.
Und dann noch mit einem deutschen Trainer, wo es das letzte Mal vor 60 Jahren, schöne runde Zahl, gegen Deutschland war. Ich fände es einfach schön. Aber wir werden sehen, ob Argentinien wieder bevorzugt wird und es wieder ins Finale kommt.
Aber es ist ja auch schön, dass in allen Mannschaften sind ja auch Spieler aus deutschen Bundesligamannschaften. Das heißt, man kann es ja alles so drehen und wenden, wie man möchte. Man kann immer noch am Ende so ein bisschen sagen, dass wir auch Weltmeister sind. Ob mit Thomas Tuchel oder mit Olise oder Harry Kane oder wie auch immer. Man kann immer noch sagen,
Harry Kane.
Wir aber auch.
Harry Kane, hast du das mitbekommen? Der hat erzählt, dass er mit Donald Trump Golf spielen war. Der ist bei mir unten durch.
Ehrlich?
Ja.
Ist das nicht auch eine Lüge in einer Verschwörung?
Nee, der hat da richtig rüber geprahlt, selber.
Oh yeah.
Der hat gesagt, das wäre voll surreal und toll gewesen.
Nein. Eieiei, meine Güte.
Deswegen, Michael, also Bayern München ist ja sowieso so ein rotes Tuch bei mir, aber Michael Olise finde ich ganz toll.
Mhm.
Harry Kane ist bei mir leider unten durch.
So. Olise, sagt man.
Olise?
Mhm. Ja, ich habe auch immer am Anfang Olise gesagt.
Okay.
Oder ja,
Olise.
Weil ich was klang für mich französischer, aber man sagt Olise.
Auch se?
Ja.
Okay, gut.
Also, da habe ich mir von Bayern-Fans so sagen lassen, deren Namen ich nicht erwähnen möchte, aber die mir durchaus sehr nahe stehen.
Michael Olise. Übrigens auch einer der Spieler, der sich anders hätte entscheiden können. Der ist ja in England geboren und aufgewachsen, hat auch bei Chelsea angefangen, glaube ich, seine Profikarriere, hat sich dann aber für die französische Nationalmannschaft entschieden. Mhm. Also dem Land seiner Mutter. Ach, hätte eigentlich auch für England spielen können.
Ja, toll. Aber macht ihn doch ein bisschen sympathisch.
Ja, ich finde auch. Und ich finde ihn sowieso ziemlich witzig, weil er ist ja so ein Schüchti, ist aber ein absoluter krasser Spieler so auf dem
Feld.
Und
der hat so Style, finde ich auch. Das finde ich, das spricht mich auch an. Mhm. Und ist auch der Lieblingsspieler meines Panini-Dealers zu Hause.
Ich finde ihn toll.
So, ja.
Also, einen letzten noch. Mhm. Wusstest du, die FIFA verkauft den Teile des Originalrasens des anstehenden WM-Finales als exklusives Sammlerstück im offiziellen Online-Shop?
Wow, also, neben Panini-Bildern.
Man kann das jetzt bereits kaufen. Es ist strikt limitiert.
Ja klar, es gibt ja auch nur
2026 Exemplare, also 2026.
Ah ja, du liebst ja Zahlen, findest du auch wieder schön?
Ja, finde ich total schön. Aber also insgesamt finde ich scheiße, dass sie sowas machen. Aber
wie teuer ist so ein Stück?
Der Spaß kostet $450. Da kriegst du so ein 6,35 cm großes Rasenstück in einem Acrylblock, so ein Kunstharzblock.
Das ist gar kein Block, das ist ja wie eine Tempopackung. Das ist ja nicht größer, kleiner sogar.
Ja, genau, aber du hast dann quasi eins dieser streng limitierten, dieser heilige Rasen des WM-Finales.
Mhm. Also ein volles Panini-Album ist teurer als das.
Und du, also in diesem, du kriegst dann sozusagen so ein Acrylblock mit dem Stückchen Rasen drin und ein beiliegender USB-Stick mit einem digitalen Echtheitszertifikat.
Oh mein Gott. So eine Geburtsurkunde davon.
Genau, also wo die FIFA Reibach machen kann, tut sie es. Sogar indem sie Rasen verkaufen.
Oh mein Gott, ja schön.
Ehrlich.
Ach herrje, lass uns noch mit was Traurigen und danach Schönen enden. Traurig fand ich ja, dass ein südafrikanischer Nationalspieler gestorben ist.
Der vor wenigen Wochen sein WM-Debüt hatte.
Ja, drei WM-Einsätze hatte Jaden Adams, war 25 Jahre alt, ist am 11. Juli tot in seinem Haus bei Kapstadt gefunden worden. Manche sprechen über Suizid, aber das ist wohl nicht ganz bestätigt. Und dann gibt es auch verschiedene Reels und Sachen und so, wo ich dann auch immer so denke, ja, das ist irgendwie... Da habe ich so Videos gesehen, wo er dann irgendwie nicht in der Kabine saß und nicht mitgesungen hat. Mhm. Und da mag ja so oder so auch was dran sein. Und an der Stelle auch nochmal, wenn ihr das jetzt hört gerade und ihr habt selber Gedanken in diese Richtung, finde ich das auch immer nochmal wichtig, dass wir auch eine Nummer, eine Telefonseelsorge hier auch in den Shownotes einblenden, weil man sich wirklich gut und schnell, also auch wenn es Sparmaßnahmen gibt, auf die wir auch noch zu sprechen kommen heute, aber man kann sich in Notfällen wirklich anonym, kostenlos Hilfe holen und tut das bitte auch. Und deswegen fand ich es umso schöner, was ein anderer Spieler dann gepostet hatte, nämlich und zwar Jude Bellingham hat was gepostet zu mentaler Gesundheit und das fand ich einfach total wichtig und schön und auch nochmal ein starkes Zeichen so. Ne? Es gab so viele Posts nach der Bekanntgabe des Todes, dann irgendwie man müsste und man hätte und man sollte und man so und dann stellt sich einfach ein Spieler hin und sagt, so, da müssen wir mehr drüber reden und das fand ich einfach total schön und wichtig. So ein bisschen auch nochmal, ne, ich habe ja gerade gesagt, bei Messi, da fehlten vielen Leuten, dass er auch mal was gesagt hat. Mhm. Und da stellt sich jetzt ein Spieler hin. 23 Jahre ist der, glaube ich. Ist auch sehr jung auch, ne? Mhm. Und hat ja gerade im Spiel England gegen Norwegen ist da auch nochmal prominenter dadurch geworden. Und
beide
so.
Tore hat er geschossen. Beide ich habe es gesehen. Ich habe mal ein WM-Spiel geguckt.
Wow. Ja, krass. Ja, und und postet dann sowas, wie wichtig es ist, dass wir über mentale Gesundheit sprechen und so weiter. Und das fand ich, das fand ich nochmal sowas Schönes auch.
Ich finde sowieso, das ist mir nochmal aufgefallen, ne, es ist eine Männer-WM. Es ist ja auch ein wichtiges Thema, auch für Männer. Thema psychische Gesundheit und darüber sprechen, wie es einem geht und so weiter, was ja auch häufig tabuisiert wird unter Männern. Und dass es schon echt viele Spieler gibt, also Jude Bellingham ist einer davon, aber auch andere Leute wie Erling Haaland und auch Kylian Mbappé und so, die sehr stark auch Wert darauf legen, einen bestimmten, eine bestimmte Maskulinität auch vorzuleben, die fürsorglich ist und ein bisschen abweicht so von der toxischen Männlichkeit, die man häufig sieht.
Mm, ja. Ja, das finde ich auch nochmal total wichtig. Und da können wir eigentlich fast jetzt auch schon, ist das schon fast ein guter Übergang zu unserem Stachel.
Der Stachel der Woche.
Übergänge werden ja gut, indem man sie ankündigt, ne? Stichwort mentale Gesundheit, Psychotherapie.
Genau. Also ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Die Bundesregierung plant eine umfassende Gesundheitsreform. Nicht etwa aufgrund, als Konsequenz der über 5000 Menschen, die gestorben sind bei der Hitzewelle, dass man da irgendwie was tun könnte oder es auch nur kommentieren könnte, Herr Bundeskanzler. Nein, stattdessen gibt es einen Kahlschlag bei der Psychotherapie, Honorarabsenkungen der psychotherapeutischen Vergütungen, Wegfall der Angemessenheitsprüfung. Die Fachverbände warnen vor dem drastischen Abbau von Therapieplätzen, was die Konsequenz sein würde, und auch noch längere Wartezeiten. Also im Moment ist es ja schon so, dass man ein halbes Jahr wartet auf einen Therapieplatz. Und das ist nicht alles. Also es gibt auch Kürzungen bei Sozialausgaben, also die Streichung des 25-Euro-Kinderzuschlags für von Armut betroffene Kinder. Auch Budgetkürzungen, also Kürzungen beim Elterngeld, bei Verkürzung der Bezugsdauer, Einsparungen beim Wohngeld und härtere Kriterien auch für Mietunterstützungen. Das heißt, was zur Folge hat, dass RentnerInnen und Familien durch schärfere Einkommensgrenzen massenhaft ihren Anspruch auf Wohngeld verlieren werden und gleichzeitig keine Bewegung bei Vermögens- und Erbschaftssteuer, also die Vermögenssteuer bleibt ausgesetzt. Es gibt auch weiterhin Schlupflöcher bei der Erbschaftssteuer. Überreiche profitieren weiterhin von der Verschonungsbedarfsprüfung, wo durch Großübertragung ab 25 Millionen Euro in 95% der Fälle komplett steuerfrei bleiben. Es wird auch kaum was gemacht gegen Steuerkriminalität. Also ExpertInnen wie die ehemalige Cum-Ex-Ermittlerin Anne Brohr-Hilker schätzen, dass Deutschland jährlich 100 Milliarden Euro durch organisierte Steuerhinterziehung und Betrug verliert. Auch durch Geldwäsche. Und die Bundesländer sparen aber primär an Personal für Finanzbehörden und Staatsanwaltschaften, weshalb die Zahl der Betriebsprüfungen in den letzten 10 Jahren massiv eingebrochen ist. Und also da wird gekürzt, aber nicht da, wo man eigentlich viel Geld machen könnte.
Also ich frage mich aber da auch ganz ehrlich, was soll man denn dazu noch sagen? Also alleine wie du das jetzt vorträgst, ne? Das liegt doch klar vor Hand. Also ich kann es überhaupt nicht, es langweilt mich schon fast, weil es so offensichtlich ist, wie ungerecht das ist. Mhm. Also und ich kann nicht, ich finde es so absurd, dass man sich da so hinstellt und das so vorträgt, als ob das jetzt die Lösung wäre bei einer Gleichzeitigkeit von Vermögen unversteuert lassen und so weiter. Das ist so, weißt du, das kannst du einem Kind in der zweiten Klasse erklären, die so diese Striche machen mit, das ist größer als das, so weißt du, also 2 ist kleiner als 5 oder so, wo ich so denke, ja, Sparen bei den Ärmsten ist kleiner als die Großen zu die Reichen zu besteuern. So. Also es ist so.
Oder mehr gegen Steuerkriminalität zu machen.
Ja, es ist irgendwie so absurd, weil ich so denke, ja, was soll ich denn dazu jetzt noch sagen?
Weißt, ich also, weiß es auch nicht. Ich bin einfach fassungslos.
Ich fand's gut, Till Reiners, der hat ein Video gemacht auf Instagram und das fand ich so. Da hat er auch richtig seine Wut auch gespürt, aber der hat es eigentlich so auf den Punkt gebracht, dass er sich erstmal natürlich über Lars Klingbeil und die SPD empört hat und so. Über
also den Klassenverrat.
Weil er so sagte, so von der CDU erwarte ich eigentlich jetzt auch nicht mehr, so, aber von der SPD hätte ich eigentlich so mehr erwartet. Und appellierte dann und sagte, ja, lieber Lars Klingbeil, lieber Friedrich Merz, beim nächsten Attentat, das von jemandem so begangen wird und wo ihr dann irgendwie noch Bekundungen macht und eine Kerze anzündet und so, dann noch sagt, der Täter oder die Täterin hatte psychische Probleme, dann erinnert euch doch bitte daran, dass ihr dann ab jetzt auch eine Teilschuld daran tragt, weil ihr mitentschieden habt, dass die Zugänge zu Psychotherapie noch geringer werden und eben nicht zugänglich sind für Menschen. Natürlich sagt er auch selber in dem Video, und er ist jetzt auch ein bisschen populistisch und ist ihm schon klar. Und gleichzeitig dachte ich auch so, als ich gesehen habe, ja, hast du aber einen Punkt.
Ja. Also das, ne, ich habe ja das am Anfang so ein bisschen lapidar gesagt mit den Hitzetoten, ne? Also was so dringend notwendig wäre, ne? Hitzeschutzmaßnahmen oder gegen Steuerkriminalität, was so viel mehr bringen würde für die Gesundheit der BürgerInnen und für die Staatskasse, da wird nichts unternommen und stattdessen kürzt man bei armen Kindern. Diese 25 Euro im Monat, das ist nichts für jemand wie Friedrich Merz. Aber und das, was bringt das jetzt tatsächlich auch? Aber das ist enorm für Familien.
Total.
Zum Beispiel Kürzungen ist auch geplant bei Unterhaltvorschuss. Das trifft ja nicht diejenigen, die sich weigern, Unterhalt zu zahlen, sondern es trifft in der Regel die alleinerziehenden Mütter. Also es ist einfach absurd und ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
Ja, ich komme immer mehr dahin, das habe ich ja in der letzten oder vorletzten Folge schon mal angedeutet. Ich komme immer mehr dahin, dass ich denke, irgendwie müssen wir so, also ja, mit der SPD, das ist traurig und du sagtest gerade Klassenverrat und so.
Ja, ist ein bisschen krass, aber
naja, ist auch egal. Okay. Ich wollte ja eigentlich jetzt über die CDU sprechen. Wenn Till Reiners dann so sagt, naja, von denen erwarte ich nicht mehr viel, dann gucke ich mir so die Wahlprognosen an und denke mir, ja, aber wir sollten jetzt gerade von denen was erwarten, weil die sind unsere Rettung vor der AfD.
Und ich denke
bin ich
mir
schon
auch,
wieder dabei, ja, dass ich so denke, wir müssen irgendwie die CDU retten, weißt du? Also weil ich möchte, irgendwie kommt in mir immer wieder noch auf, ich will die CDU retten. Gerade jetzt auch nochmal am 10. Juli hat ja Kai Wegner, also der regierende Bürgermeister von Berlin, bekannt gegeben, dass er nicht zur Neuwahl antritt als CDU-Spitzenkandidat bei der nächsten Wahl. Er bleibt aber bis zur Wahl noch Bürgermeister. Und der Grund ist ja auch, das ist auch schon wieder so was Bescheuertes, wo ich denke, sag mal.
Ach, mit dem Tennis?
Mit dem Stromausfall, genau. Ja. Während des großen Stromausfalls, da spielte er ja Tennis und machte dann später aber mehrfach falsche und widersprüchliche Angaben, ne? Wann und wie er sich dann um die Krise gekümmert hatte, weißt du? Das war dann ja so ein bisschen wie, naja, aber Herr Wegner, das ist ja jetzt auch belegbar und da haben Sie ja was anderes behauptet. Ja, okay, gut, naja, da. Und dann kam das so peu à peu à peu raus und dann war jetzt irgendwie klar, okay, Kai, also Spitzenkandidat, wirst du jetzt, so hast du damit auch keine Stimmen mehr, deswegen tritt man nicht an, so irgendwie mit dem Rücken an der Wand. Jetzt wieder, das ist wieder so ein CDU-Debakel, wo ich so denke, ach, irgendwie kommt in mir sowas so auf, dass ich denke, ihr seid doch unsere letzte Rettung, jetzt macht doch mal was, warum benimmt ihr euch immer noch so bescheuert die ganze Zeit, allesamt, nicht
ja,
allesamt.
Ja, ich meine, aber was ist die Alternative? Du hast vorhin schon die AfD genannt.
Die Alternative
und,
für Deutschland.
Und wie gesagt, Friedrich Merz ist ja auch der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten, aber was ist die Alternative? Jens Spahn?
Wollen wir den selber an Henrik Wüst oder so? Oder?
Ja gut, aber
ich war ja letzte Woche, war ich ja auch im Landtag. Und auf so einem Podium und das war ein netter CDU-Politiker.
Es soll sie geben.
Nathanael Leminski. Ich nenne ihn jetzt auch namentlich, ja. Könnt ihr alle mal googeln, hier bei uns in NRW. Und das war so, wo ich denke,
diese CDU-Politiker brauchen wir. Also ich habe wirklich kein Problem mit Konservativen, ehrlich gesagt.
Nee, ich fühle mich ja auch manchmal eigentlich von das manchen ist, inneren Einstellungen auch konservativ. Spießig,
sag Konservativen, ich. Die Konservativen mit dem Herz am rechten Fleck, die sollen wieder die CDU übernehmen.
Jawohl. So, siehst du, wir retten doch noch die CDU. Irgendwann haben wir sie hier sitzen, die CDU-Politiker. Muss man auch nicht gendern, wir reden ja auch hier nur über Männer.
Naja,
irgendwann haben wir sie ja doch vor dem Mikro und dann reden wir doch mit denen, um uns alle vor der AfD zu retten. Ich habe sonst auch keine Ideen mehr so richtig. Also
Noch weitergeht.
Vielleicht muss ich jetzt auch nicht die ganze Last dieses Landes auf meinen Schultern tragen. Ist mir auch schon klar, dass ich jetzt hier nicht.
Das wäre jetzt mal ein Ratschlag,
bin,
oder?
Das wäre wieder so ein Ratschlag an mich selbst. Aber ja, trotzdem, ja, habe ich dann so Ideen und denke mir, ach, weißt du. Ach, ich weiß auch nicht. So.
Kommen wir zum Herz? Kommen wir zu den Herzen?
Kommen wir zu Herzen.
Oder ja. Hast du noch was?
Nee, weiß ich auch nicht. Nö. Wir können gerne. Ich wollte noch mal an Stachelpost erinnern.
Oh, ja.
Weißt du, weil wir haben das eingeführt und dann haben wir jetzt auch ein paar Sachen und jedes Mal, weil die Zeit knapp ist, nehmen wir es doch nicht mit auf. Wir haben ein paar Sachen, die kommen auch, aber wir sind sehr, sehr offen für neue Sachen auch. Also ja. Schreibt uns das. Vielleicht können wir auch einfach eine ganze Sommerfolge dazu machen.
Mhm. Es hat sich schon was angesammelt.
Ja,
aber.
Und das ist auch echt, das ist auch gut. Es kann auch besser werden.
Also,
es soll uns ja alle unterhalten. Noch.
Obwohl wir es jetzt selber die ganzen Male jetzt nicht gemacht haben, möchten wir euch nochmal ermutigen, schickt uns mehr Stachelpost.
Ja, und wir haben uns ja gerade, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, auch darüber unterhalten und das waren schon sehr spannende Debatten, die wir hatten darüber, wann eine Affäre legitim wäre zum Beispiel.
Also, bevor wir auf Aufnahme gedrückt
haben. Also nicht irgendwie jetzt eine Staatsaffäre, sondern eine romantische Affäre.
Eine romantische Affäre. Ja, wir haben über romantische Affären und die, wann ist es okay und wann nicht, gesprochen.
Ja, ja.
Wollt ihr das nicht auch wissen, was wir dazu denken?
Ich finde, ja, doch. Da über sowas sollten wir dann sprechen. Aber das jetzt nur so hingeworfen als kleiner Schmankerl, über das ihr jetzt nachdenken könnt und uns noch mehr Hot Stuff schicken könnt. Jetzt kommen wir zum Herzchen, mein Herzchen.
Etwas fürs Herz.
Also nochmal kurz zurück zur WM. Wir reden so viel über WM. Es gibt ein auf Instagram einen Influencer, der heißt Patrick Schnitzler. Sein Handle bei Instagram ist Patrick und so. Und der macht Content zu Sportpsychologie. Und ich fand ein Reel, was er gemacht hat, total schön. Und zwar hat er sich bezogen auf das Spiel Paraguay gegen Frankreich. Also Paraguay hatte zuvor ja Deutschland aus der WM rausgeschmissen und dann gegen Frankreich. Frankreich hat knapp gewonnen. Und das Spiel war schon auffällig dadurch, wie extrem hart Paraguay auch gespielt hat. Also die französischen Spieler wurden immer wieder provoziert, gefoult, genervt, geschubst, am Trikot gezogen und so weiter und so fort. Und gerade der Kapitän Kylian Mbappé wurde halt, ne, also der kann ja auch Spanisch, weil er in Madrid spielt. Und ich glaube, da sind sehr viele Beleidigungen auch gegangen und er wurde immer wieder geschubst und so weiter und so fort. Und Patrick und so hat nochmal darauf hingewiesen, dass Mbappé eigentlich die ganze Zeit immer nur gelacht hat, wenn das passiert ist. Also es gibt, an der Eckfahne gab es sowas, da wurde er geschubst und beleidigt und so weiter und er lacht die ganze Zeit dabei. Und er als der sich das Ganze sportpsychologisch anschaut, hat gesagt, Lächeln oder Lachen ist extrem hilfreich, also auf mehreren Ebenen. Erstens,
es gibt doch auch Lach-Yoga, oder? Diese Kennst du die nicht?
Nein.
Kennst du nicht?
Nein.
Ehrlich nicht?
Lach-Yoga?
Ja, es gibt doch so eine Influencerin, die lacht dann immer. Die steht dann immer nur und jetzt alle.
Ich meine, wir haben ja auch über radikale auch Freundlichkeit lachen. Gesprochen und das ist ja auch, also es beeinflusst halt auch deine eigene Psyche.
Ja, aber es hat ja wirklich dann auch so neuronale Dinge, die da so.
Exakt, und darauf weist er auch hinaus, also wenn man erstmal im Kopf, ne, also deine Gesichtsmuskeln beeinflussen dein Gefühl, ein ehrliches Lächeln, also Betonung auf ehrlich, senkt nachweislich Anspannung und beruhigt dein Nervensystem.
Mhm.
Und auch bei der Muskulatur, also bei Anstrengung, fühlt sich die gleiche Belastung mit Lächeln leichter an. Dann im Team auch, also Ruhe oder auch so dieses da drüber stehen steckt auch an. Also gerade wenn man eine Vorbildfunktion hat oder eine Führungsperson, gibst du damit auch den Ton für die ganze Gruppe vor. Und auch beim Gegner, ein Lächeln kann bei demjenigen, der versucht, dich zu provozieren, auch Stress verursachen. Also da gibt es auch Studien zu, dass sozusagen jemand, der möchte, der eine Reaktion, eine negative Reaktion bei dir hervorrufen möchte und dich provoziert, sozusagen besiegt werden kann oder gestresst wird dadurch, wenn er sieht, dass du lächelst.
Mhm, mhm. Ja.
Das fand ich schön.
Ja, das stimmt, das ist schön. Ich habe noch was ganz anderes mitgebracht, was ich überhaupt nicht vorher angekündigt habe, aber ich hab eine Filmempfehlung. Passt das auch zu Herz?
Wenn das ein schöner Film ist?
Ja, war sehr schön. Ja. Also auch, ja, wird jetzt klar, wenn ich das erzähle. Der Film Die Schwimmerin, hast du davon gehört?
Nein.
Ich hatte den so, ich führe hier bei einer Notiz-App immer so, ne, Filme und Serien, die ich gucken will und so. Und da war das drin und dann haben Stanik und ich überlegt, welchen Film gucken wir am Wochenende und so. Und dann habe ich da reingeguckt und dann haben wir Die Schwimmerin geguckt, weil, weil es einfach eine schöne Geschichte ist, die aber auch sehr deep ist und auch triggern kann. Weil es geht nämlich um Flucht. Es geht um eine wahre Geschichte von zwei syrischen Schwestern, Yusra und Sarah Mandini. Und die beiden waren sehr talentierte Schwimmerinnen aus Damaskus. Und ihr Vater, der hat auch mal geschwommen und ist auch ihr Trainer. Und dann wird so ihr Leben auch in Damaskus und mit ihrem Schwimmtraining und Familienfesten und so erstmal gezeigt. Das fand ich schon am Anfang total schön, um auch mal auch richtig so zu sehen und zu fühlen, ja, Menschen in Syrien hatten auch mal ein normales Leben. Mhm. Also so, weil man ja häufig auch so mit den Medienbildern und so weiter, so fing es also an. Und dann mussten sie während des Bürgerkriegs halt 2015 aus Syrien fliehen. Und dann wird die Flucht auch gezeigt, ne, über die Türkei und so. Und dann sind sie mit einem Schlauchboot halt, überfülltes Schlauchboot übers Mittelmeer und dann ist der Motor kaputt gegangen und diese Schwestern, die springen dann ins Wasser und ziehen das Boot gemeinsam mit zwei anderen Menschen mehrere Stunden bis zur Küste nach Lesbos und dadurch sind halt 18 Menschen auch gerettet worden. Und in Deutschland beginnt dann Yusra und Matthias Schweighöfer ist dann ihr Trainer, Sven.
Ist das eine wahre Geschichte?
Ja, es ist eine wahre Geschichte. Ja, also nicht, dass Matthias Schweighöfer ihr Trainer war. Aber Sven vielleicht. Jedenfalls sind die dann in Berlin angekommen und so. Und Yusra, die jüngere Schwester, die trainiert dann weiter und nimmt dann tatsächlich, kriege ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle, 2016 für das erste olympische sogenannte Refugee-Team an den Olympischen Spielen in Rio teil.
Oh.
Und das war so die ganze Zeit über bei der Flucht und auch von ihrem Vater, so war das ihr Traum, ne, in Rio zu schwimmen. Und dann teilweise war dann halt auch in dem Film, wurde dann teilweise schon gesagt, ja, aber du wirst nicht für Syrien schwimmen können, weil Syrien wird nicht antreten und so, ne? Und außerdem bist du jetzt in Berlin und wie soll das alles? Und Sven ist dein Trainer und so und wie soll das alles funktionieren und so. Und das ist so schön, der Film, in der ganzen Dramatik auch nochmal. Natürlich kann man jetzt auch kritisch sagen, das haben Leute natürlich auch gesagt, dass die ganze politischen Hintergründe des Syrienkriegs und die europäische Flüchtlingspolitik ja eher vereinfacht dargestellt werden. Aber für mich dachte ich es nochmal so, das ist so das, was auch ein Film ja leisten kann, ist auch Empathie auch, was ja häufig einfach auch bei Rassismus das ist, was genommen wird den Menschen, dass so eine Empathielücke, habe ich ja schon öfter von geredet, dann auch geschaffen wird. Und das ist so ein Film, Die Schwimmerin auf Netflix, so ein Film, wo man einfach so sehr auch empathisch dann auch ja sich so da hineinsetzt. Und ich dachte auch an manchen Stellen, ne, ja klar, wie schon viele Berichterstattungen über Schlauchboote und das alles so gesehen und sicherlich ist das auch ein bisschen vereinfacht alles dargestellt, will ich ja gar nicht sagen, aber auch so der Moment, wo diese Schwestern dann so, dann kommen die auf Lesbos an und dann ist irgendwie so dieser Moment so, wir sind jetzt Flüchtlinge. Weißt du, also auch nochmal so dieser Gedanke so, ab wann bist du denn eigentlich Flüchtling? Oder wann realisierst du das selber, dass so, ich bin jetzt Mensch auf der Flucht. Und das auch nochmal in so einer in so einer Geschichte dann auch, in einem Film, wo ich empathisch mitfühle und so, dann auch nochmal anders als Berichterstattung und so, die ich ja auch kenne und zu Genüge auch und was auch wichtig ist, aber einfach nochmal auf der Gefühlsebene so angesprochen zu werden, das fand ich einfach total schön und der Film, der wurde auch, der eröffnete 2022 zum Beispiel, er ist auch schon ein bisschen älter, ne? Die renommierten Toronto International Film Festival, das ist eins der berühmtesten Filmfestivals der Welt, wo dann auch viele Leute dann auch darüber auch Oscars hinterher bekommen und so. Und ja, das, also der wurde auch so sehr prominent auch so in unterschiedlichen Orten der Welt dann auch auf Filmfestivals in London, Zürich und so weiter gezeigt und ja, hat Auszeichnungen, glaube ich, auch bekommen und so. Aber das ist, finde ich, auch so ein wichtiger Film. Also schaut ihn euch wirklich an. Finde ich total wichtig und schön. Die Schwimmerin. Mit Sven. Der kommt aber erst ganz am Schluss. Der ist jetzt auch nicht so prominent, aber irgendwie auch nochmal so ein witziger Fact da drin. Ja, also das, das vielleicht. Und dann habe ich noch einen, darf ich noch einen zweiten, noch ein Herz?
Ich habe eigentlich auch noch einen.
Dann mach du erst.
Okay, nochmal zum Thema Humor als Widerstand.
Mhm.
Ich habe ja eine Zeit lang in England gelebt und verfolge deswegen so Politik in Großbritannien immer noch ein bisschen mehr als andere vielleicht.
Hast du das vor oder nach den Verschwörungsvideos, die du dir so anguckst? Oder währenddessen?
Das ist alles gemischt währenddessen.
Du musst mehr schlafen.
Danke für diesen Ratschlag.
So ein Schlag am Ende.
Das sagt die Richtige.
Ich lerne dabei gar nicht so viel Dolles wie du. Du lernst dabei ja richtig was. Was du jetzt hier so... Ich schlafe einfach nur nicht.
Nein, also vielleicht hast du...
Ich gucke mir Lach-Yoga an.
Es geht auch ein bisschen ums Lachen. Also es geht um Humor, humorvoller Widerstand.
Mhm. Der nicht in Sarkasmus kippen darf. Ne? Das ist auch nochmal wichtig, finde ich immer.
Ja, oder zumindest nicht in Zynismus.
Ja, okay.
Also ich erzähle einfach mal. Und dann
kannst
du sagen,
mach einfach mal. Jetzt rede auch einfach. Ja, ich höre jetzt auch auf, dazwischen zu quatschen.
Und das wollte ich damit nicht sagen. Das wollte ich damit nicht sagen. Du darfst mir gerne ins Wort fallen. Der rechtspopulistische Reform-UK-Chef Nigel Farage. Sagt ihr was?
Ja.
Nigel Farage ist, es gab einen Skandal, weil er ein nicht ordnungsgemäßes deklariertes Geldgeschenk in Höhe von rund 5 Millionen Pfund von einem Kryptomilliardär bekommen hat. Das hat er nicht richtig angegeben. Und ist gab einen großen Shitstorm deswegen und ist er ist deswegen als Parlamentsabgeordneter zurückgetreten. Und durch diesen man spekuliert, dass er dadurch diesen internen Untersuchungsausschüssen zu diesem Geldgeschenk und auch zu anderen Vorteilen, die er bekommen hat als Parlamentarier, zuvorkommen wollte. Und er sagt hat, er will das Volk direkt entscheiden lassen, weil durch seinen Rücktritt wird eine vorgezogene Nachwahl, also eine By-Election, erzwungen. Und in seinem Wahlkreis, Clacton-on-Sea, ist er sehr populär. So, daraufhin haben die etablierten Parteien, also Labour und die Tories, also die Konservativen, aber auch die Lib Dems und die Grünen, also eigentlich alle, haben gesagt, wir boykottieren und treten nicht an zu dieser Wahl. Weil das ist eigentlich nur so ein Ego-Projekt von Farage. Der will diesen Untersuchungsausschuss zuvorkommen und will das hinauszögern. Eigentlich, also er kann dem nicht entkommen, aber er versucht das halt doch irgendwie zumindest hinauszuzögern, indem er eben zurücktritt, um wiedergewählt zu werden. Es gibt aber trotzdem noch einen Gegner für Nigel Farage. Und zwar Count Binface. Count Binface, also wortwörtlich übersetzt Graf Mülltonnengesicht, ist ein 5900 Jahre alter intergalaktischer Weltraumkrieger und Anführer der Recyclons vom Planet Sigma 9. Und hinter diesem Count Binface, also der tritt halt immer bei einer Wahl auf, der ist sehr bekannt in England, so als der Joke-Kandidat. So ein bisschen wie die Partei in Deutschland, die aber mittlerweile doch auch schon recht etabliert ist. Aber Count Binface tritt halt immer an, der ist auch gegen Rishi Sunak und gegen Boris Johnson und so angetreten.
Und das ist so eine imaginäre...
Nein, also dahinter steckt ein Londoner Satiriker namens Jonathan Harvey. Also Julian zeigt dir gerade ein Gesicht, Count Binface, genau, der hat halt so ein silbernes Cape an und auch so einen Mülleimer mit Augenschlitzen auf dem Kopf. Und genau, und sein wichtigstes Wahlversprechen lautet: Ich bin nicht Nigel Farage. Das Witzige daran ist, der hat gar nicht so schlechte Chancen zu gewinnen bei dieser, weil jetzt alle natürlich, alle, die gegen Nigel Farage sind, für Count Binface sind. Also eigentlich ist er so eine Joke-Figur. Aber das fand ich nochmal ganz, ganz witzig, dass diese Kunstfigur gar nicht so schlechte Chancen hat gegenüber diesem rechtspopulistischen Nigel Farage.
Mhm, mhm. Interessant, ja.
Findest du nicht?
Doch, finde ich, doch, das Bild hat mich jetzt
weil
so ein bisschen
muss jetzt,
mehr
zurückholt. Also wenn es jetzt Duelle gibt, muss der gegen diesen Count Binface antreten.
Mhm, ja, doch, okay, schön.
Vielleicht ist das eher mein Humor.
Nein, das ist gut. Ich will jetzt abschließen mit dem Thema Spenden und mit dem Thema WM. Jetzt haben wir 4 Herzen, das ist ja, aber vielleicht braucht man das auch in diesen Zeiten. Man braucht mehr Herzliches. Wusstest du, dass die englische Nationalmannschaft seit 2007, also seit 19 Jahren, zu 100% ihre Antrittsprämien als Nationalmannschaft spenden?
Mhm, ja.
Das finde ich mega. Also du kommst dann jetzt ja auch als Neuer dann in dieses Nationalteam und dann kannst du ja auch nicht sagen, der Druck ist ja auch mittlerweile so hoch nach 19 Jahren. Mhm. Also die spenden nicht ihre Siegesprämien, das ist jetzt auch nochmal wichtig. Also nicht, wenn die jetzt die WM gewinnen, dann sind nicht die Siegprämien, die sie spenden. Aber sie spenden diese die Antrittsprämien für Länderspiele, die es dann ja gibt. Und das seit 19 Jahren, das heißt, die Neuen, die da reinkommen, die müssen eigentlich auch mitmachen, weil du kannst ja nicht ja plötzlich hinkommen als Superreiche. Also sind die alle superreich, dann kannst du ja nicht hinkommen und sagen, also Leute, irgendwie finde ich die Regelung ein bisschen doof, wir sollten jetzt nicht mehr für UNICEF und so spenden. Das aber irgendwie jetzt nochmal so kannst du nicht machen und deswegen finde ich es total schön, auch nochmal, wie Spenden auch funktionieren kann, auch nochmal an unsere Bundesregierung. Es gibt tatsächlich superreiche Menschen, die einfach so auch Geld spenden und Spenden ist wichtig. Und damit wollte ich jetzt unsere Podcast-Folge enden, damit das im Ohr bleibt.
Ganz kurz, Kylian Mbappé spendet alles. Das ist jetzt halt seine dritte WM und die kriegen ja Prämien für jedes Tor, was sie schießen. Und je weiter sie kommen, desto höher die Prämien und er spendet alles 100%. Er sagt, er verdient so viel bei Real Madrid und er braucht keine Bezahlung dafür, für Frankreich anzutreten. Das ist einfach nur eine Ehre für ihn und deswegen spendet er alles 100%.
Oh, Leute. Ja, also lasst uns doch damit, das ist doch eine kleine Gratwanderung zu so evangelikalen Kreisen, die dann so Druck machen auf Spenden jetzt, ne? Also no pressure. ihr wisst selber, was ihr damit macht mit dieser Info. Meine ich jetzt wirklich ernst, weil so Spendendruck finde ich auch scheiße. Also, weißt du? So, ja. Will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber ich fand das schöne Storys. So, also in diesem Sinne, habt's fein, gönnt euch ein Eis und ein kühles Örtchen und bis bald.
Tschüss.
Ciao, Kakao.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin, mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.